Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you get a pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Willkommen bei Sprich mit mir. Hallo Klaus, wollen wir starten?
Ja, bitte.
Ja, starten wir. Unser Gast heute, Viktor Worms. Ich habe Viktor kennengelernt bei der gemeinsamen Juryarbeit für den Deutschen Radiopreis beim Grimme-Institut und erinnere mich an eine Menge Lachen, intensive Diskussionen und einen Mann, der dafür eintritt, dass Unterhaltung und Flach nicht unbedingt zusammengehören. Deshalb haben wir die Folge genannt Unterhaltung und Purpose, die unschlagbare Kombi. Und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt klären in den nächsten Minuten. Viktor war viele Jahre bei RTL in Luxemburg unterwegs, moderierte die ZDF-Hitparade, war Unterhaltungschef im ZDF, Programmdirektor bei Antenne Bayern, erhielt den Deutschen Fernsehpreis für Wetten, dass. Und heute gehen Generationen von jungen Moderatorinnen und Moderatoren bei Worms Mediapartner und der ARD-ZDF-Medienakademie durch Workshops und Trainings bei Viktor. Vorstand der Hugo-Tempelmann-Stiftung für ganzheitliche Entwicklungshilfe in der südafrikanischen Provinz, José Carreras, Leukämie-Stiftung, Beirat der Tabaluga-Kinderstiftung, jetzt auch Vorstandsvorsitzender Nicht mit uns e.V. gegen Rassismus, Extremismus und Antisemitismus mit Veranstaltungen wie Diskussionsplattformen, Lesungen, Konzerten, Jugendveranstaltungen. So, jetzt habe ich rund 80% von den Sachen ausgelassen, die du so gemacht hast und machst in deinem Leben.
Ja, das war eigentlich schon alles.
Bitte, ja, dann hören wir jetzt auf. Bitte verzeih, lieber Viktor, dass ich so viel ausgelassen habe und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Viktor, in einem Beitrag für die Radioszene hast du geschrieben, und das fand ich so eindringlich, wir Radiovögel müssen endlich wieder Unterhalter, Comedians und Clowns ausbilden. Wir müssen wieder das Spielen lernen und uns vielleicht auch ganz persönlich prüfen, ob die gerümpfte Nase über das Leichte noch in die Zeit passt, ob sie nicht gerade jetzt an den wirklichen Bedürfnissen unserer Hörer vorbeigeht. Unterhaltung ist ein Grundnahrungsmittel in schwierigen Zeiten. Ich glaube, dass die Zeiten nicht so ganz einfach sind. Da sind wir drei uns einig. Aber dieses Spielbein, haben wir das jetzt völlig verlernt inzwischen? Was meinst du?
Was meinst du mit dem Spielbein?
Den Humor.
Ja, es ist ja, ich bin ja gelernter Journalist und ich mache ja auch noch Radio bei der Oli-Antenne. So ein bisschen jetzt wieder. Aber ich hadere so ein bisschen mit meinem Lieblingsmedium. Und das ist eigentlich immer Radio gewesen, weil ich Radio liebe. Es ist einfach spontan, es ist direkt. Es begleitet den Menschen durch den Tag, und im besten Fall schaffen wir Radioleute es, dass sie irgendwann mal lauter machen oder sagen, ah, da kommt wieder der und der, und da schalte ich ein. Das ist so das, was wir im besten Fall schaffen. Und wenn wir das, was das populäre Radio, aus dem ich ja komme, was das populäre Radio in den letzten Jahren so macht, dann hadere ich ein bisschen damit. Es gibt so einen Spruch in der Radiolandschaft, du darfst über alles reden, nur nicht über 30 Sekunden. Und das finde ich so ein bisschen schade, auch in der Unterhaltung. Ich meine, es gibt ja wunderbare Informationssender, wir hier in Bayern hören Bayern 2 Kultur, Deutschlandfunk. Wenn ich im Radio, im Auto lange unterwegs bin, dann liebe ich das sehr, einfach mal nur zuzuhören und auch Sachen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Aber ich komme ja nun aus dieser populären Unterhaltungsecke und ich bedauere ein bisschen, wie gesagt, dass wir Inhalte, unterhaltsame, informative Inhalte in den Hintergrund geschoben haben und sagen, ah, Musik und 30 Sekunden ist ein bisschen lang. Und das finde ich schade, weil ich glaube, das ist im Journalismus so und das ist auch in der Unterhaltung so. Es gibt nicht kurz oder lang, es gibt nur kurzweilig und langweilig. Und wenn ich den Menschen etwas zu erzählen habe oder wenn ich sie zum Lachen bringen kann, dann ist es eine Frage auch der Technik, die du anwendest, aber es ist eine Frage des Inhaltes, ob sie sich dann auch ein bisschen mehr gefallen lassen. Und ich glaube, wir dürften unsere Hörer da ein bisschen mehr fordern.
Bei der Legende, wenn wir kurz den Ausflug machen zum Fernsehbereich, die Überziehungen von Gottschalk bei Wetten, dass in der Vergangenheit, halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehörte zum guten Ton. Länger machen als eigentlich geplant. Heute undenkbar, ne?
Es gibt eine wunderbare Geschichte. In den 10 Jahren, war es etwas mehr als 10 Jahre, in die ich als Unterhaltungschef und später dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, noch als Producer die Sendung verantworten durfte. Da gab es eine Sendung, das werde ich nie vergessen, bei der wir pünktlich waren.
Oh ja,
und tatsächlich wow. 22.30 Uhr oder wann der Schluss war, 22.15 Uhr, glaube ich, war es, waren wir fertig und ich hatte eine Verbindung nach Mainz, also in die Sendezentrale, und habe gesagt, Leute, in einer Viertelstunde ist Schluss. Und das Problem war, sie mussten dann 10 Minuten Trailer senden, weil der Nachrichtensprecher nicht mit Pünktlichkeit gerechnet hatte.
Herrlich.
Und in der Kantine saß.
Großartige Story.
Und dann haben sie, glaube ich, die längste Fläche mit Trailern und irgendwelchen Programmhinweisen, die sie je gemacht haben, gemacht, weil die mit allem gerechnet haben, nur nicht, dass Wetten, dass pünktlich ist.
Viktor, wir wollen über eine Menge Themen sprechen in diesem Podcast und müssen ein bisschen mit der Zeit haushalten. Weil wir Sprich mit mir heißen als Kommunikationspodcast und Menschen auch ermutigen wollen, auf Bühnen zu gehen, vor Mikrofone zu gehen und zu sagen, Mensch, probiert euch mal aus, ist natürlich eine zentrale Frage, und das würde mich mal interessieren, wie das bei dir spielt, in der Unterhaltung, im Unterhaltungsfach gespielt hat. Skript oder kein Skript, Stichworte oder gar nichts. Wie bereite ich mich vor, dass ich meine Plots kenne, dass ich weiß, wohin ich will, und brauche ich dafür ein Manuskript oder eher nicht?
Also sagen wir mal so, wir haben eben über Gottschalk gesprochen, der brauchte nie ein Manuskript, weil er, und das meine ich durchaus positiv, zu faul war, sich vorzubereiten. Und wir haben ihm immer ein bisschen während der Sendung, also wenn jemand gesungen hat, haben wir ihm die Sendung erklären müssen. Also jetzt kommt der und der und du wolltest das und das fragen und so weiter. Alles andere hätte ihm seine Spontanität genommen. Und Thomas ist ein hochintelligenter, gebildeter Mensch, aber er ist da reingesprungen und hat gesagt, mal gucken, was passiert. Und das Beste, was passieren konnte, waren dann Pannen, weil das waren natürlich seine Highlights. Aber natürlich, um die Frage zu beantworten, brauchst du für Unterhaltung genauso viel Gehirnschmalz, genauso viel Vorbereitung wie für journalistische Inhalte. Und ich bin ja immer da so ein bisschen ein Wanderer zwischen den Welten gewesen. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die reine Unterhaltung, also auf der Bühne, also ich habe ja nur 5 Jahre die Hitparade gemacht. Da habe ich irgendwann gemerkt, anders als Radio, Fernsehen, im Fernsehen funktioniere ich nicht wie im Radio. Dass ich wirklich selber auch sage, das bin ich. Ja, das wollte ich jetzt so machen, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber das ist mir im Fernsehen nie gelungen und deshalb habe ich auch die Arbeit vor der Kamera gelassen und die Arbeit hinter dem Mikrofon nie.
Geht ja schon los mit der Anmalerei, ne, in der Maske. Ich fand das
ja furchtbar.
Schrecklich. Ja.
Grauenhaft.
Sag mal, wir haben eine Situation in unserem Land, die dunkelgrau ist, die aufgeladen ist, die politisch, sagen wir mal, man kommt nicht mehr zusammen. Es gibt so ein Kit nicht mehr. Was früher die Tagesschau war oder name it, Wetten, dass oder die Hitparade war, hat das ganze Volk angeguckt und hatte was zum Reden dann am nächsten Tag. Eine Zeit lang war die Bildzeitung der Platzhalter dafür, aber das ist ja auch nicht mehr so. Und heute sind wir alle in unseren Nischen und schwurbeln vor uns hin. Und wir Älteren können eigentlich nur staunen darüber. Für mich, wenn ich mal ein so großes, langes journalistisches Leben wie deines mal Revue passieren lasse, war es schon mal so krass in der Zeit, die dir erinnerlich ist?
Nee, eigentlich nicht, aber vielleicht empfinden wir das auch nur als so krass. Weil mir hat neulich mal jemand gesagt, das fand ich super interessant, dass unsere Generation, und ich bin jetzt über 60, dass unsere Generation erstens sowieso anders aufgewachsen ist. Wir hatten ein paar Radiosender. In Nordrhein-Westfalen hörtest du RTL über die Mittelwelle, Radio Luxemburg. Und es gab keine Privatsender im Radio. Es gab den WDR und SWR3, die so ein bisschen zwischen den Welten geschwommen sind von ihrer Art der Präsentation her. Aber wir hatten natürlich nicht diesen Zugang zu den Podcasts und alles, was da ist. Und ehrlich gesagt, das war natürlich ein bisschen ein Kitt in der Gesellschaft. Die Tagesschau, die Heute-Sendung, auch Wetten, dass. Das haben wir heute in der Form nicht mehr, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nur beim Fußball oder bei bestimmten Sportarten, bei den Olympischen Spielen, aber ansonsten hört es da ganz schnell auf. Aber ich gehöre so nicht zu denen, die sagen, ach, früher war alles viel besser und früher war, wie war das früher toll mit Kuli und mit Gottschalk und mit Elstner. Und als alle noch dachten, Karl-Heinz Köpke sei Regierungssprecher, der Mann, der die Tagesschau präsentiert hat. Und ich sehe junge Leute und ich habe 3 erwachsene Kinder, die alle schon ihre eigenen Haushalte haben mit ihren Partnern. Und das sind prima junge Leute und die sind nicht doof, wenn sie nicht von vornherein doof sein wollen. Und die bilden sich, die haben ein völlig anderes Medienverhalten, als wir es gehabt haben. Aber ehrlich gesagt, ich halte mich da mit schlauen Ratschlägen zurück, bis auf Radio, wo ich wirklich finde, Persönlichkeit und das, was Radio sein kann für eine Gesellschaft, Da hadere ich ein bisschen. Aber ansonsten sehe ich prima junge Leute und die vielleicht auch, das muss man auch sagen, das ist ein bisschen traurig, die, wir sind ja eine gesegnete Generation, Andreas. Wir haben uns neulich darüber ja mal unterhalten. Mhm. Eine gesegnete Generation. Die Zeit vor uns war schwierig, was unsere Eltern erleben mussten. Und ich fürchte so ein bisschen das Fenster, in dem wir älter werden durften. Dieses friedliche Fenster ist irgendwie, schließt gerade. Und das macht mich ein bisschen traurig, aber auch da sehe ich wieder meine erwachsenen Kinder, die positiv daran gehen und sagen, wir können nur unser Bestes tun, nach bestem Wissen und Gewissen. Und viele andere Dinge können wir auch nicht beeinflussen. Und ich finde schon, das habe ich meine Kinder auch überredet, mit mir auf Demos zu gehen, gegen Faschismus.
Das geht ja normalerweise umgekehrt, ne?
Rassismus. Ja, aber die sind aktiv und die tun was. Und ich finde, das ist, also zumindest die Menschen, die ich so erlebe und die jungen Menschen über meine erwachsenen Kinder, das sind prima junge Leute. Und was wollen sie denn machen? Ich finde auch, man muss da positiv rangehen und sagen, ich habe meine Werte, ich habe die Dinge, die mir wichtig sind und nach denen lebe ich. Und dann setze ich mich vielleicht noch für bestimmte Zwecke ein, was meine Kinder auch tun. Und viel mehr kann man eigentlich nicht verlangen.
Ich glaube, das, was du sagst mit Bezug auf deine Kinder, das teilen Klaus und ich mit in Summe 5 Töchtern. Ja. Also 3 bei dir, 2 bei mir. Nein, um Gottes Willen, 5 zusammen. Ja, also so, das teilen wir ganz aus.
Ihr habt 5 Töchter zusammen.
Okay. Ja, super. Nee, wir nicht gemeinsam. Nein. Klaus hat 3, ich habe 2. Jetzt haben wir es klargestellt. So, aber diese
Kommunikation, ne? So schnell geht das.
Genau.
Schon haben wir zusammen 5 Töchter.
Wir haben zusammen 5 Töchter.
Aber.
Aber dass wir uns da inspiriert fühlen von denen und nicht sagen, dieser Reflex. Und ich glaube, viel von der Schieflage, die wir gesellschaftlich haben, ist, dass Menschen in unserer Generation, viele von denen sagen, naja, früher war alles besser und wir wollen es wieder so wie früher, wo alle Karl-Heinz und Jutta hießen, ja, Klaus, oder?
Ja, natürlich ist das so. Und wir haben ja ganz schnell hier den Konsens gehabt, dass diese jungen Menschen wahnsinnig neugierig sind, ihre Werte haben, aber vor allen Dingen ein anderes Medienverhalten haben. Und in Workshops erleben wir immer wieder, wie toll das ist, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten.
Ich auch, super.
Das ist ganz toll, ne? Und ich lausche ja gerade diesen beiden Legenden des Radios hier. Das ist ja der Hammer.
Nee, eine Legende, eine.
Nein.
Ich bin keine.
Bitte. Das haue ich hier alles mit rein. Und mir ist nur ganz wichtig, weil eben der Satz fiel, du darfst beim Radio alles, nur nicht länger als 30 Sekunden. Den hattest du auch schon mal mir gegenüber erwähnt. Also so viel zu den Legenden. Ihr wisst, über was ihr sprecht. Und wir haben neulich drüber gesprochen, dass gerade dieses Medium Podcast so in Mode ist und offensichtlich die Bereitschaft doch da ist, dass wir wieder länger zuhören. Und diese Gegenbewegung so auf allen Plattformen, Speed is King und schnell und schnell und schnell und abgehackt, hat ja da eine Gegenbewegung jetzt erfahren. Das heißt, das gibt uns ja Hoffnung, ne? Also die Menschen haben schon Interesse, auch wieder zuzuhören. Und du hast eben gesagt, es gibt langweilig oder es gibt eben kurzweilig und interessant. Und das ist wahrscheinlich der Gradmesser. Weil das Zuhören ist doch einer der wichtigsten Bestandteile in der Kommunikation.
Wir sollten generell mehr zuhören.
Ja.
Das kann nicht schaden. Wir sollten auch Menschen zuhören, die vielleicht andere Meinung sind als wir, um Dinge zu verstehen.
Das wäre auch gut.
Wie gesagt, ich bin ja nun zwar gelernter Journalist, aber eher Unterhalter. Und wir sollten auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sagen, jetzt wollen wir einfach mal nur Spaß haben. Und
herrlich.
Es gehört einfach dazu. Und wenn du nicht irgendwann sagst, ich will nur noch Spaß haben, dann finde ich das auch richtig, denn immer nur gramgebeugt herumlaufen, ich glaube, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vor allem auch, weil es einem die Möglichkeit nimmt, dann selber in welcher Form auch immer eine gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich halt besonders wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da unseren Kindern, egal wie alt sie sind, auch noch ein bisschen was zumindest mitgeben können.
Viktor, ganz anderes Thema. Der Worms könnte ja gesagt haben, naja, ich gucke mir jetzt Spiele von Fortuna oder von Bayern München an und sich nicht um krebskranke Kinder kümmern, um Menschen in Südafrika oder um die Demokratie, jetzt ganz neu. Was ist denn das für ein Stachel für dieses vielfältige Engagement, der dich da kneift oder der dich
das
da
sticht? Das waren Dinge, die haben sich einfach so ergeben. Wir haben damals die Tabaluga Kinderstiftung gegründet, die mittlerweile 3 große Einrichtungen hier in Oberbayern hat, in der Kinder eine Zufluchtsstätte gefunden haben. Kinder, die schwerst traumatisiert sind, aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen. Und das ist mittlerweile fast schon eine kleine Stadt geworden und mit großartigen Menschen, die sich um diese Kinder kümmern. Das war damals einfach so, dass ich Programmdirektor bei Antenne Bayern war und mit Peter Maffay befreundet war. Und die Tabaluga Kinderstiftung, Tabaluga, Peter Maffay, die hat sich dann daraus gegründet und wir als Sender haben damals so ein Grundkapital gesteckt und dann wurde ich gefragt, ob ich Beirat werden will. Und die Geschichte in Südafrika, die hat sich vor 15 Jahren ungefähr ergeben durch eine alte Freundin, die politisch immer sehr engagiert war, Vivi Eichelberg, und die hat einen holländischen Arzt kennengelernt, der irgendwann eigentlich nur ein Praktikum in Südafrika machen wollte. Und dann dort in irgendwo im Niemandsland in Limpopo, das liegt zwischen dem Krügerpark und Johannesburg, und dort ein Auto liegen geblieben ist und er hat sich in einem schwarzen Township Hilfe geholt und hat mit seiner Frau gesagt, wir bleiben hier. Der Staat wollte ihn damals ausweisen, weil er sagte, das ist lebensgefährlich, das wirst du nicht überleben. Und es hat auch lange gebraucht und heute stehen dort durch Herman van Veen in Holland, der eine Stiftung gegründet hat, die heißt Tjomi, und wir, die wir uns da dran gehängt haben mit der Tempelmann-Stiftung, der Mann heißt Hugo Tempelmann, haben dann gesagt, wir helfen diesem Mann, wir unterstützen ihn, wir sammeln Geld, teilweise auch Waren. Wir haben zum Beispiel, ich habe vor, mit der Hilfe der Regiocast, einer großen Radioorganisation hier in Deutschland, haben wir dafür gesorgt, dass diese Townships, in denen über 200.000 Menschen leben, unter unvorstellbaren Bedingungen, dass die einen eigenen Radiosender gemacht haben. Da bin ich rumgelaufen in Deutschland und habe altes Radiomaterial, Mikrofone und Mischpulte geschnorrt.
Ach, herrlich.
Und dann hat die Regiocast dann Techniker runtergeschickt und hat diesen Sender aufgebaut. Und also auch wieder Kommunikation und auch der macht Unterhaltung, nicht nur Journalismus. Daraus haben sich viele Dinge ergeben und nicht mit uns, wo ich jetzt Vorstandsvorsitzender bin. Das ist einfach eine von Gott sei Dank vielen Organisationen, die sich gegen Faschismus, den Rechtsruck in Deutschland, gegen Antisemitismus wenden, weil ich einfach glaube, wir müssen etwas tun. Wählt alle, was ihr wollt, aber wählt nicht die. Das ist einfach, das ist so. Großartig. Und ich möchte irgendwann nicht so gerne in die Situation kommen, in der ich meine Eltern nicht gebracht habe. Aber ich hätte die Frage oft gerne gestellt. Mein Vater war bis 48 in russischer Kriegsgefangenschaft und konnte über die Zeit gar nicht reden. Aber ich hätte gerne gefragt, was habt ihr eigentlich getan?
Ja, ja.
Seid ihr aufgestanden? Aber ich habe immer gesagt, ich habe das Recht nicht darüber, weil ich in der Zeit nicht gelebt habe. Aber wir können heute etwas tun und wir können uns heute dagegen wenden und nicht mit uns hier in München jetzt zum Beispiel. Es gibt ja unglaublich viele Organisationen, Gott sei Dank mittlerweile. Da ist einer der Initiatoren, ist Christian Ude, der ehemalige Bürgermeister. Ron Williams ist dabei. Ein paar Künstler, aber auch Menschen mit normalen Berufen. Und wir schaffen jetzt einfach Öffentlichkeit nach dem Motto, wählt, was ihr wollt, aber nicht die.
Ihr habt ja so eine Unterschriftengeschichte gemacht, ne? Also ja. als Wettbewerb sozusagen. Hat das geklappt?
Es hat geklappt. Also unser Traum war 100.000 Unterschriften. Es sind jetzt 75.000, glaube ich. Und wir arbeiten aber weiter. Und wir merken einfach, dass wir mehr und mehr Zuspruch bekommen. Und das sind junge Leute, aber das sind auch Leute, die schon hoch in die 70 oder älter sind und die sich noch eher an die Geschichten erinnern, die ihre Eltern ihnen erzählt haben. Und wir merken sehr viel Zuspruch. Und es gibt ja Gott sei Dank viele Organisationen, die sich jetzt stark machen. Und wir versuchen auch dann, mit denen zusammenzuarbeiten. Lichterkette hier, Amelie Fried ist da ja sehr aktiv. Und viele andere Organisationen. Und wie gesagt, wir sollten allein aus Dankbarkeit, dass wir in diesem Zeitfenster leben durften, über das ich eben gesprochen habe, sollten wir uns jetzt stark machen und wir sollten uns nicht einschüchtern lassen.
Wunderbares Statement.
Großartig.
Lieber Viktor, wir haben in diesem Podcast, und jetzt passt gerade ganz gut, zwei Rubriken. Eine Rubrik heißt Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Alles, was du gesagt hast, ist so eine Geschichte, die parallel sich gerade in den USA abspielt. Und da habe ich das Gefühl, die Welt hat einen neuen Star. Der Spielort ist Washington DC. Der Monat Januar 2025. Donald Trump ist zum zweiten Mal ins Amt eingeführt worden und beginnt mit einem Wirbelwind von Anordnungen, Abschiebung, Abschied von Welthandelsorganisation, Klimaabkommen, Entwicklungshilfe, Inklusion. Dann gibt es einen Gottesdienst mit der Regierung und der Milliardärsriege, die Trump um sich geschart hat, in der riesigen National Cathedral, hoch über der Stadt. Und auf der Kanzel ist die Hausherrin, die episkopale Bischöfin von Washington, Marion Buddy, also in Deutsch würde man sie aussprechen, Budde, nehme ich mal an. Und da spielen wir mal den Ton zu.
Mr. President, in the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people, good of all people in this nation and the world. Amen.
Have mercy, Mr. President. Also, wer die Bilder gesehen hat und wer das gehört hat, also ich frage mich immer, kann da ein Mensch unberührt sein? Ja, und kann man, um wieder das einzunorden auf die Stiftungen, in denen du aktiv bist, lieber Viktor, kann man so einen Spirit kreieren?
Schwierig, also mich hat das auch sehr, 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 sehr beeindruckt gerade. Ich habe das gerade zum ersten Mal gehört. Ich glaube, das ist schwierig. Das Problem ist ein bisschen, jeder hat so seine fertige, glaubt so seine fertige Meinung zu haben. Ne? Und wir, die wir, sagen wir mal, alles unterschreiben würden, was die junge Dame gerade gesagt hat, wir nicken und sagen, toll, kann man sich dem entziehen, offenbar können es Menschen. Und wahrscheinlich gibt's auch gute Gründe und die haben ihren Ursprung in Versäumnissen der Politik in der Vergangenheit. Also auch von Politikern, die wir vielleicht feiern oder die wir als gute Demokraten für wählbar halten. Das Schlimme ist, dass all das, auch was wir hier besprechen, wir können uns gegenseitig zunicken und sagen, ja, da sind wir weitgehend einer Meinung, aber wir befinden uns alle in so Blasen, wo wir uns alle gegenseitig bestätigen und genauso machen, in Anführungsstrichen, die es auch. Das ist doch ungerecht, da haben sie uns ungerecht behandelt und da nehmen uns die Ausländer die Arbeitsplätze weg. Und ne, das sind Menschen, die so denken, die tatsächlich Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Also ich will gar nicht deren faschistisches und rassistisches Gedankengut, um Gottes Willen. Aber das kommt ja irgendwo her. Das hat natürlich auch, glaube ich, mit Versäumnissen der Politik und vielleicht von uns allen, der Gesellschaft, in den letzten Jahrzehnten zu tun. Wir haben es uns vielleicht ein bisschen zu bequem gemacht und uns in unserem eigenen Wohlstand und in unserem Gutbürgertum, so haben wir es uns bequem gemacht.
Ja, klar.
Und merken erst jetzt, dass da was verrutscht ist. Und jetzt müssen wir halt gucken, was wir daraus machen dürfen, keine Angst haben, solange das noch geht. Und ich finde, jeder, wirklich jeder, muss jetzt Farbe bekennen.
Aber der Schlüssel ist doch wirklich der Diskurs, dass ich mich traue und darauf einlasse, mit jemandem zu diskutieren, der offensichtlich anderer Meinung ist. Und das findet ja offensichtlich nur noch in einem geringen Prozentsatz statt, weil ja sofort das konfrontativ ist, man hört nicht mehr zu. Wir sprachen eben kurz übers Zuhören und wenige Menschen sind in der Lage, sich auf so ein Gespräch einzulassen. Aber das ist doch das Mittel. Also natürlich die Haltung demonstrieren und nicht in der Bubble bleiben, finde ich gut, das Bild. Und da müssen wir uns immer wieder disziplinieren, ja. Aber wir müssen doch wirklich in diese Gespräche gehen. Wir müssen doch versuchen, die Position irgendwie nachzuvollziehen. Und konditioniert sind wir alle, ja. Aber wie kriegen wir das hin, dass wir diesen Diskurs weiter nach vorne treiben?
Ich glaube eigentlich nur, klar, wir sind in diesen Bubbles. Ne? Ja. Also wir auch hier jetzt, wir drei werden wahrscheinlich alles unterschreiben, was wir uns gegenseitig so sagen.
Das ist schon schwierig.
Ja. In Nuancen, aber es ist natürlich auch so, da gibt es dann in München eine große Demo auf der Theresienwiese, da gehen 100.000 Menschen hin, die sich alle natürlich wir alle, die wir dort sind, die sich gegenseitig bestätigen, dass sie ja recht haben und dass sie humane Menschen sind und für eine freie und demokratische Gesellschaft eintreten. Es ist gut, dass das jetzt überall so ist, dass Menschen Flagge zeigen, aber ich fürchte, sie bewegen sich auch da dann weitgehend in ihrer eigenen Bubble und lassen sich von diesen Menschen bestätigen, die sowieso ähnlich denken. Und ich weiß da ehrlich gesagt auch keinen Ausweg, aber jetzt Farbe zu bekennen, dafür gibt es trotzdem, finde ich, keine Alternative.
Absolut nicht, absolut nicht. Und mein Vorschlag wäre dazu wirklich ganz konkret, diese 100.000 in München, wie wäre es, wenn jeder einzelne von denen Einzelgespräche mit einer Schwurblerin, einem Schwurbler führt? Das ist wahnsinnig anstrengend, weil die haben ja so obskure Quellen, die sie dann bemühen und plötzlich die Welt eine Scheibe ist und so weiter. Aber das scheint mir das einzige Mittel zu sein, dass man dann wirklich versucht, im Promillebereich die Menschen von der Schwurblerei abzubringen.
Ja, das ist so.
Ist so, ne?
Das ist so und da dürfen wir auch nicht nachlassen, auch wenn tatsächlich die Chance des irgendwann am Ende eines Gesprächs jemand sagt, Mensch, eigentlich hast du recht. Eigentlich geht's ja gar nicht anders, als dass wir alle, die wir hier auf diesem Planeten oder hier in Deutschland leben, dass wir alle es zusammen versuchen und versuchen uns gegenseitig zu helfen, für Schwache in dieser Gesellschaft da sind. Aber ich fürchte, da sind viele schon sehr stark abgedriftet.
Das glaube ich auch.
Und da müssen wir Gutmenschen, in Anführungsstrichen, müssen uns auch fragen, ob wir das zu spät erkannt haben oder was wir in der Kommunikation, wir Journalisten, falsch gemacht haben. Einfach nur zu sagen, das sind ja Spinner und das sind Schwurbler und die sind eh nicht zurückzuholen, das ist, glaube ich, ein bisschen einfach, aber überhaupt keine Frage, wenn du auf so eine Demo gehst, ob in Berlin, in München oder sonst wo, du bewegst dich unter Gleichgesinnten und haust dir gegenseitig auf die Schulter und sagst, mein Gott, wir sind ja doch ganz viele und wir denken ja doch alle gleich. Aber ob irgendeiner, der anders denkt, ein Schwurbler, ob der anschließend sagt, ja Mensch, eigentlich haben die recht. Ich habe da meine Zweifel, aber nichts tun ist auch keine Alternative.
Aber ich will gerade berichten, ich habe die letzten Tage damit verbracht, bewusst in diese Chats reinzugehen und mich inhaltlich mit Positionen auseinanderzusetzen. Ich bin zum Teil von blauen Herzen erschlagen worden, ja. Aber es gab einen hohen Prozentsatz, mit denen ich in die Diskussion kam. Und ich bin auf nichts angesprungen, ich habe mich nicht provozieren lassen. Und es waren zum Teil wirklich inhaltliche Diskussionen, die endeten mit einer Nachricht, danke für das Gespräch.
Also das ist auch das, was wir bei Nicht mit uns wollen. Ich bin da erst seit kurzem aktiv und wie die Jungfrau zum Kind in den Vorstand gekommen. Aber das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen mit den Menschen reden, wir wollen in Schulen gehen. Also zum Beispiel da auch Christian Ude, jahrzehntelang Bürgermeister, SPD-Bürgermeister hier in München, dabei ist. Wir haben gesagt, wir wollen nur als Gedankenspiel, dass er und Theo Weigel CSU zusammen in Schulen gehen und miteinander reden. Zwei Menschen, die sicherlich politisch in unterschiedlichen Ecken stehen, aber hier Gemeinsamkeit zeigen und wir bei den Jugendlichen anfangen, über diese Themen zu reden, vor allem auch, solange da noch eine Generation lebt, die vielleicht sogar die direkten Nachwirkungen oder sogar den Krieg miterlebt haben, also vor 45 schon gelebt haben. Wir sollten diesen Menschen zuhören.
Und, absolut.
Ich hätte das als Kind oder Jugendlicher, bei mir war es die Schule, die mich da ein bisschen gebildet hat. Ich hätte da gerne mit meinem Vater darüber gesprochen, nur der konnte nicht. Der konnte nach der russischen Kriegsgefangenschaft bei uns wurde, nicht weil man sich dem verschlossen hat, sondern weil das einfach nicht konnte. Es war ein erfolgreicher Wissenschaftler, ein kluger Mann, aber über diese Zeit konnte er nicht reden. Wenn Panzer im Fernsehen auftauchten, dann wurde ausgemacht. Das konnte er nicht sehen.
Vollkommen nachvollziehbar.
Und von daher haben wir da auch nur eine Ahnung bekommen, was da damals passiert ist. Aber wie gesagt, wir sollten jetzt den Menschen, die es noch erleben oder die es noch aus erster Hand wissen, wir sollten diesen Menschen zuhören.
Viktor, die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir haben schon über eine halbe Stunde hier sehr spannend, wie ich finde, und gleichzeitig kurzweilig miteinander gesprochen. Ich hätte so viele Fragen noch. Also wie ist eigentlich der deutsche Bruce Springsteen, Peter Maffay, so drauf?
Großartiger Mensch, der genau das, was wir gerade gesagt haben, sich auch immer politisch geäußert hat und sich immer für die Schwachen in dieser Gesellschaft eingesetzt hat und das auch vorgelebt hat und damit eine Menge bewegt hat.
Und wie ist der tolle José Carreras drauf so?
Großartiger Mann, der halt eine unglaubliche Geschichte hat und durch seine Erkrankung, und damals seine Leukämieerkrankung, die eigentlich ein Todesurteil war, aber er hat gesagt, ich halte das durch und ich schaffe das. Und der hat dann in Spanien und in Deutschland die José Carreras Leukämie Stiftung und für die darf ich jetzt, da muss ich jetzt sagen, die meine anderen beiden Engagements in Südafrika und bei Nicht mit uns oder der Tabaluga Kinderstiftung sind ehrenamtlich. Dort arbeite ich als Producer, also das ist mein Beruf. Aber trotz alledem bin ich ein großer Bewunderer von José, der nicht nur ein wunderbarer Sänger ist und war, sondern auch ein ganz, ganz großartiger Mensch. Und nicht umsonst, ich habe ihn kennengelernt über meinen Freund Peter Maffay. Das ist eine Ecke.
Passt, ja. Victor, wir haben noch eine zweite Rubrik und die zahlt ein auf den Titel unseres Podcasts, Sprich mit mir, denn wir wollen halt Menschen wirklich ermutigen, auf Bühnen zu gehen und frei zu sprechen. Und diese Rubrik heißt Sprich mit mir, der Tipp. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich von jemandem, der über unser Handwerk wahrscheinlich mehr weiß als irgendjemand anders, gerne wissen. Ich gehe da drauf auf die Bühne, ich habe ein mulmiges Gefühl, ich bin zwar ganz gut vorbereitet, aber ich weiß nicht so gut, das Publikum sieht so ein bisschen schläfrig aus, was mache ich bloß, wie komme ich damit klar? Situation hast du 1 Million Mal erlebt in deinem Leben, was mache ich da, was hast du ganz konkret im Köcher für uns?
Sei du selbst. Cool. Ja, es ist so.
Ja.
Es ist so. Also mein großer Ziehvater und Menschen, zu dem ich heute Gott sei Dank noch Kontakt habe, war Frank Elstner. Der hat mir das beigebracht. Der war damals Programmdirektor bei Radio Luxemburg und hat bei mir dieses Radiogen freigelegt und hatte auch später damit zu tun, dass ich Unterhaltungschef im ZDF wurde, dass ich Programmdirektor bei Antenne Bayern wurde, er und Helmut Markwort. Aber das war ehrlich gesagt das, was früher Radio Luxemburg, was dann Antenne Bayern ausgemacht hat. Wir haben nicht von oben herab, wir haben ganz normal mit den Menschen gesprochen und wir haben Unterhaltung gemacht, aber immer mit Haltung verbunden und immer auch mit der Verpflichtung verbunden, Menschen zu informieren und auch mal zu überraschen, vielleicht mit etwas und vielleicht auch mal zu überfordern, als Unterhaltungsprogramm plötzlich dann Talkshows zu machen, zu Inhalten. Also ich würde auch eine solche Diskussion, ein solches Gespräch, wie wir jetzt führen, wenn ich heute Programmdirektor bei einem privaten Radiosender wäre, hätte keine Angst vor einer solchen Diskussion und vor einer Wortstrecke von, was weiß ich, einer halben Stunde, einer Stunde am Stück, wenn man es entsprechend ankündigt, in die entsprechende Zeit setzt und sagen, ja, aber das halten wir jetzt für nötig. Und das ist für mich auch, es klingt komisch, auch Unterhaltung. Elstner hat immer gesagt, Unterhaltung ist, wenn was passiert.
Ja.
Und wenn wir Menschen überraschen. Mhm. Und diese Überraschung, muss ich ehrlich gestehen, ich bin ein Radio-Nerd und bleibe einer, die vermisse ich ein bisschen, wenn ich heute populäres Radio höre.
Ich meine jetzt ja, also, weil ich eine enge Rotation habe von 25 ja. Musiktiteln, ja. die immer und immer und immer und ja. immer wieder laufen. Das ist nicht sehr überraschend.
Ja, und es ist halt so, weißt du, uns hat man gesagt, dass wir mit der Oldie-Antenne angefangen haben vor 4 Jahren, bei der ich jetzt nur sonntags sende, aber uns hat man gesagt, ja, wenn ihr Oldies spielt, dann müsst ihr aber 80er oder 90er. Das ist so ein Klang. Und wir leisten uns tatsächlich den Luxus und die Menschen reagieren unglaublich positiv. Wir spielen Dean Martin aus den Anfängen der 60er.
Ja, Entschuldigung, ich sage jetzt mal etwas, was nicht salonfähig ist. Ich sage jetzt mal, wie geil.
Und wir gehen bis Springsteen und bis Alison Moyer und bis Take That Anfang der 2000er. Und wir merken, die Menschen hören sich das an. Und dann komme ich um die Ecke und sage zum Beispiel, also mit Boney M. oder Goombay Dance Band oder dieser Disco-Geschichte in 70ern kann ich nichts anfangen. Und da hat neulich ein junger Kollege zu mir gesagt, du wirst es nicht glauben, wenn wir unsere Wünsche angucken, das sind die Titel, die am meisten gewünscht werden. Und dann sage ich, ja, Logo. Weiße Fahne, ich freue mich über Bruce Springsteen und Pink Floyd. Aber wobei ich auch ein großer Fan jetzt, ich hatte überhaupt keine Beziehung zu Dean Martin und Frank Sinatra. Mhm. Also diese Crooner-Geschichten.
Ja.
Ich liebe diese Musik mittlerweile.
Sinatra ist toll.
Bei Boney M.
Du meinst bei Frank Farian.
Auch tolle Musiker, Frank Farian, großartig. Genau, ja. Und das war ja immer mein Ding, dass ich auch in der Hitparade gesagt habe, das war ja damals so ein bisschen ein Kulturschock. Das war die Sendung von Dieter Thomas Heck, Gott hab ihn selig. Und das war Schlager, das war Roberto Blanco und Wenke Mühre und Gitte, große Künstler. Und dann kamen wir da rein und plötzlich tauchte dort Grönemeyer auf.
Ja, wie wahnsinnig.
Und Bapp tauchten auf. Und es hat damals tatsächlich dann auch nicht so gut funktioniert. Aber ich merke bei den jungen Leuten heute, also da sagt mir mein 28-jähriger Sohn, 29-jähriger Sohn sagt mir, ja, seine Freundin, wir hören das hin und wieder auf. Mhm. Und sag mal, ich habe jetzt Orchestral Maneuvers in the Dark gehört.
Okay.
Ja, hast du da noch eine Platte oder sowas? Mein Plattenspieler haben sie eh schon geklaut.
Das ist klar.
Und hast du da noch Sachen? Ich sage, geh in den Keller, die sind, glaube ich, halbwegs alphabetisch geordnet. Und also die sind sehr offen, was das angeht. Und wir kriegen auch bei der Oldie Antenne viel Post von jungen Leuten, die 30, 40 sind, die sich dann plötzlich Musik aus den 70er oder 80ern wünschen.
Also, ja, cool. Und
die sind da offener. Wir damals fanden doch schon die Musik unserer Eltern, sind wir doch mal ehrlich,
ganz
wir
schlimm,
fanden doch die
ganz
Musik furchtbar. Unserer Eltern ja. Schon prinzipiell scheiße.
Ja. Inzwischen nicht mehr. Meine Mutter war sehr lateinamerikanisch orientiert und das habe ich mir dann als Erwachsener...
Ja, aber Schlager oder so. Und wenn man heute Gitte hört, das ist eine große Künstlerin.
Absolut.
Und war eine große Künstlerin und ich konnte nur heimlich Fan sein damals von Reinhard May, den ich meiner Schwester gehört, den fand ich großartig, finde ich heute noch toll. Oder Klaus Hoffmann.
Zu Klaus Hoffmann, das habe ich als Rauschmeister noch vorgesehen, aber ich muss jetzt nochmal die eine Sache loswerden. Roberto Blanco, weil du ihn genannt hast, ich habe den mal auf einer Bühne bei einer Live-Moderation gehabt und kannte ihn persönlich vorher gar nicht. Und er trat da auf mit so einer All-Cuban-Band, ne? Also mit so richtig große Kapelle. Und ich habe gedacht, jetzt kommt ein Tornado auf die Bühne. Dieser Mann hat eine Energie. Es ist unfassbar. Wahnsinn, ja?
Großer Künstler, ein wirklich großer Künstler. Und da einfach nur sagen, Schlager, das ist ein bisschen ungerecht. Also ich habe auch Sachen angesagt in der Hitparade, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das muss nicht sein.
Muss man nicht haben.
Aber dann solche Künstler, wie ich eben gesagt habe, Gitte, Wenke Mühre, das Udo Jürgens.
Udo Jürgens.
Ne? Das muss großartig. Einem nicht gefallen. Oder, aber das Peter Alexander.
Ein großer Musiker
fand, ist damals ja furchtbar und Sänger, heute ja? ist ja, es nicht aber, meine, aber das ja. ist ein ganz großer Künstler.
Absolut. Also ich wünsche mir für die Oldie-Antenne die langen Version, ich glaube 17, 18 Minuten von Peter Frampton Comes Alive, Do You Feel Like We Do.
Ich dachte
do,
jetzt, mit dem Gala da wieder von Iron Butterfly.
Das heißt, könnten wir auch nehmen, da kannst du mal Pipi machen gehen zwischendurch und weil das so lange dauert, das ist ganz prima, das passt sehr gut. Lieber Viktor, das war eine großartige, reichliche halbe Stunde mit dir, die wir jetzt gehabt haben. Und weil du ihn vorhin genannt hast, Klaus Hoffmann, ich habe ein Zitat von dir gefunden. Also Klaus Hoffmann, der ja wirklich ganz prominent und toll die Chansons von Jacques Brel so unvergesslich auf Deutsch zum Klingen gebracht hat. Und da zitierst du aus, ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, bis man mich untern Rasen pflügt. Mhm. Nicht nur, aber auch. Und ich schließe jetzt mal an, bitte noch nicht so bald. Du hast noch ein bisschen was zu sagen und hast ein paar Leuten noch was mitzugeben, glaube ich, auf ihre Wege in den Journalismus und auf die Bühne auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, deshalb tue ich es auch, das macht mir auch wirklich Spaß. Also ich mache immer noch diese Kurse für Radio vor allem, aber auch für Bühne und Kamera bei der ARD-ZDF-Akademie. Und das macht mir unglaublichen Spaß. Und ist auch wieder, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben. Ich lerne da großartige junge Leute kennen, sehr unterschiedlich. Also von Menschen, die da in diesen Kamerakursen sind, die aus dem alternativen Theater kommen. Und mit anderen Menschen, die für ein großes Unternehmen arbeiten und einen Vortrag halten müssen. Und dann erlebe ich 8, 9, 10 Menschen, die da sitzen und die sich großartig verstehen und mit denen ich dann Übungen mache. Das ist einfach, für mich ist es immer wieder, das werde ich, solange man mich lässt, werde ich das auch nicht lassen.
Wunderbar. Mir geht das so mit Studierenden in so einem Masterstudiengang, die ein bisschen was lernen wollen über Kommunikation und die kommen aus aller Welt. Viele von denen wollen natürlich so ein Foothold in Deutschland bekommen, aber meine Güte, da habe ich einen Iraner gehabt, der erzählte mir vor ein paar Jahren, die hatten Instagram noch nicht gebannt und der war auf Instagram und hatte irgendwie 5 Millionen Follower. Und da ist mir A klar geworden, die haben eine Demografie, die mit der bei uns nichts zu tun hat, nämlich das sind fast alles junge Leute und deshalb haben die da so einen Zuspruch. Und B, dass die natürlich vollkommen aufgeschlossen und interessiert an einem iPhone sind und an Spotify und was weiß ich alles. Und ich glaube, Klaus, in deiner Stiftungsarbeit begegnest du ja auch jungen Leuten, die auch einem helfen können, irgendwie sich selbst nochmal zu überprüfen, ne?
Ja, bei uns in der Gilani-Stiftung geht es ja nur darum, dass wir junge Leute fördern, ob sie besondere Leistung gebracht haben oder etwas benachteiligt sind. Wir arbeiten mit Schulen zusammen und finden dann diese Leute, denen wir was ermöglichen. Wir haben neulich eine junge Dame gehabt, die gerade Abi gemacht hat, und die haben wir zu unserem Rhetorikseminar eingeladen. Und sie kommt aus Syrien und sie stand da und sagte dann in dem Kurs: Das Größte, was ich hier in Deutschland erlebt habe, ist, ich bin frei und ich kann machen mit meinem Leben, was ich will. Wie toll ist das hier? Und das hat mich abgeräumt. Da habe ich gesagt, was für eine tolle Sicht. Junge Menschen, tolle Haltung, tolle Gedanken. Und da müssen wir weiter dranbleiben. Wie toll ist das?
Ja, und vor allem, du sagst dann plötzlich, Mensch, eigentlich war das, wissen wir viel zu wenig zu schätzen. Ja. Also wenn ich euch da mal helfen kann, melden, bei dem, was du da gerade erzählt hast, immer gern.
Dankeschön.
Also, wir haben nicht mehr, wir älteren Herrschaften haben nicht mehr, Menschen von unseren Erfahrungen zu erzählen und dann zu sagen, macht was draus. Oder legt es beiseite, auch gut.
Auch gut, super. Viktor, vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi für die nähere Zukunft. Bei dir steht eine Landflucht an, wie ich weiß, vom Land in die Stadt sozusagen. Großer Schritt, ne?
Ja. Wir leben hier auf dem Land, an einem sehr schönen See, im Wörthsee. Und jetzt sind unsere Kinder alle in München mit ihren Partnern und jetzt ziehen wir auch nochmal in die Stadt. Und das ist ein großes Abenteuer, auf das ich mich aber sehr, sehr freue. Denn wenn du hier draußen wohnst und fährst eine halbe Stunde ist nicht viel, ne? Aber dann sagst du doch, gehen wir da noch hin, oder 40 Minuten fahren wir da noch hin. Mhm. Und wenn du das alles vor der Tür hast und sagst, ach komm, wir gehen einfach mal unten zum Italiener, das ist toll, da freue ich mich sehr drauf.
Großartig, ja. Hat viel für sich auf jeden Fall. Nochmals herzlichen Dank. Bitte, lieber Viktor, lass nicht nach. Nee. Auch mit, also einerseits in der Ausbildung der jungen Leute, die, ich glaube, auch dringend Leichtigkeit üben sollten und lernen sollten, egal ob auf der Bühne oder im Studio, vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. Aber noch mehr, lass nicht nach in deiner multiplen Stiftungsarbeit, denn das bringt die Menschheit auch erheblich weiter. Vielen Dank.
Ja, und vor allem ganz wichtig, es bringt einen selber weiter. Also ich sage ganz oft, ich tue das für mich.
Ja, kann ich gut verstehen. Toll.
Das darf und muss so sein. Großartig, großartig.
Das war's für heute bei Sprich mit mir. Wir freuen uns natürlich über Likes, Abos, Infos, Themenanregungen auf ohnesorgekommunizieren.de. Und natürlich zu Viktor Worms, unserem heutigen Gast, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Danke euch, das hat Spaß gemacht.